Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zur Predigt hören wir als zweites Wort aus 1. Korinther 12, die Verse 20 bis 27. 1. Korinther 12, 20 bis 27. Da schreibt der Apostel Paulus zu unserem heutigen Thema, Gemeinschaft der Heiligen, Leben wie in einer Familie. Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gibt, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, musste gerade noch mal denken, es ist natürlich in unserer heutigen Zeit ein besonders heikles, schwieriges, man möchte fast sagen grenzwertiges Thema. Die Notwendigkeit der Gemeinschaft der Heiligen, des Leibes Christi, der gelebten Gemeinschaft in einer Zeit, wo so viele sich so schwer tun, überhaupt noch Gemeinschaft zu finden. Es macht es nicht ganz einfach und vieles, was eben vor wenigen Jahren noch ganz selbstverständlich gesagt werden konnte oder doch mit einer größeren Selbstverständlichkeit als heute, muss man heute schon fast als Ausnahme sehen und sagen, dass man noch miteinander in Freude Gottesdienst feiern kann, dass es noch Gemeinden gibt, wo Gottes Wort klar und unzweideutig verkündigt wird, leider Seltenheit geworden. Und vieles umzusetzen von dem, was ich jetzt dann auch in der Predigt sagen werde, wird für viele Geschwister deutschlandweit und darüber hinaus nur noch mit ganz großer Mühe möglich sein. Wir haben den einen Leib Christi, von dem wir gerade auch in 1. Korinther 12 gehört haben. Mancher hat sich mit der Predigt vom letzten Sonntag schwer getan, weil ich darauf hingewiesen habe, dass eben alle zu diesem einen Leib gehören. Auch die vielleicht nicht allzu zahlreichen, aber doch vorhandenen Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche, unter den Neuapostolischen, unter den Adventisten, wo sie auch immer sind. Ich weise noch mal darauf hin, dass ging mitnichten darum, Fehlentwicklungen, falsche Lehren in diesen Gruppierungen zu rechtfertigen, zu verharmlosen etc. Aber es ist eben das Wirken Gottes. Wir stehen wirklich auch aus der römisch-katholischen Kirche eine ganze Reihe von Menschen vor Augen, denen ich nicht absprechen kann, Kinder Gottes zu sein, sondern die auf ihre Weise, nach ihrer Erkenntnis, dem Herrn Jesus Christus vertrauen und mit ihm leben. Und da geht es heute praktisch ein Stück weit noch weiter, die Gemeinschaft der Heiligen, letzten Sonntag Thema, glauben wir an die heilige christliche Kirche, heute Gemeinschaft der Heiligen, leben wie in einer Familie. Eine Grundschullehrerin fragt zu Beginn der Religionsstunde ihre Klasse, wer von euch möchte später einmal in den Himmel kommen? Alle Kinder der Klasse melden sich? Alle? Nein. Der kleine Charlie behält seine Hand eisern unten. Die Lehrerin fragt ihn erstaunt, na Charlie, möchtest du nicht in den Himmel kommen? Natürlich, sagt Charlie, will ich in den Himmel kommen, aber doch nicht mit dem Haufen da. Ja, wir schmunzeln oder lachen darüber, aber wer von uns hat nicht auch immer wieder seine Probleme mit dem Haufen da? Wie es etwa das folgende Bild veranschaulicht, für die, die es schwer lesen können und die zu Hause dies nicht sehen, da sitzt hinten grummelnd der Werner Und der Pastor an der Kanzel sagt, und bis nächsten Sonntag, vergessen Sie nicht, Gott liebt Sie, ich liebe Sie und Bruder Werner arbeitet noch daran. Mancher hat erheblich daran zu arbeiten, mit den Brüdern und Schwestern klarzukommen, die ihm der Herr in der Gemeinde an die Seite gestellt hat. Und ehrlich, manche machen es einem auch nicht leicht. Aber in der Gemeinde Jesu geht es nun einmal nur mit diesem Haufen da. Wir können uns nicht aussuchen, mit wem wir in den Himmel kommen. Man muss allerdings auch einfügen an dieser Stelle, wir können uns definitiv nicht aussuchen, mit wem wir in den Himmel kommen. Mancher wird fehlen, mit dem wir fest gerechnet hätten. Mancher, der uns vielleicht das Leben hier schwer gemacht hat, wird wieder erwarten, vielleicht doch da sein. Es wird dann im Himmel aber kein Problem mehr sein. Da bin ich ganz getrost. Das bereitet mir nicht eine einzige schlaflose Minute. Bis dahin hat er alles Bockige und Schwierige von uns abgestreift und entfernt. Da wird das dann klappen. Das muss aber nicht heißen, dass wir mit allen, die wir vielleicht doch eines Tages im Himmel wieder treffen, auf dieser Erde schon allzu eng zusammenarbeiten müssen. Muss man ganz nüchtern auch sagen, kommen wir wahrscheinlich nächsten Sonntag nochmal drauf, Stichwort Thema Vergebung. Manchmal sind die praktischen Differenzen Schwierigkeiten bei aller eigentlich notwendigen und wichtigen und gewünschten Gemeinschaft doch so, dass es beim besten Willen nicht sinnvoll klappen kann. Muss man auch sagen. Das Thema Leben wie in einer Familie hat eben nicht nur seine kuscheligen Zeiten, sondern auch seine Herausforderungen. Das ist eben wie in einer Familie. Meine Freunde kann ich mir aussuchen, meine Familienmitglieder nicht, mit Ausnahme meiner Frau. Für die bin ich quasi selber schuld, ja? Aber meine Eltern, meine Geschwister, meine Kinder sind mir gegeben. Ebenso ist's in der Gemeinde. Durch die Wiedergeburt fügt uns Jesus zu seinem Leib, zu einem einzigen, weltweit zusammen und sagt, da gehörst du jetzt hin. Und deshalb halten wir als erstes fest, die Gemeinde und der Gottesdienst sind göttliche Ordnung. Die Gemeinde und der Gottesdienst sind göttliche Ordnung. Gemeinde ist nichts, was sich irgendwelche Leute haben einfallen lassen, die andere gern herumkommandieren. Und dafür braucht man eine Organisation, einen Verein oder irgendwas. Sonst ist ja keiner da, den man kommandieren kann. Oder die Freunde Freude am Organisieren haben und an Organisationen. Nein, Gemeinde ist von Gott gewollt. Gemeinde, der Leib Christi, ist von Gott selbst geschaffen. Gemeinde ist das wesentliche Instrument, das Gott gebrauchen will, um im Kampf um die Rettung verlorener Menschen. Charles Colson, ich weiß nicht, ob der heute irgendjemandem noch was sagt, das war mal früher ein recht bekannter Mann im Zusammenhang der Watergate-Affäre, hochbrillanter Jurist, in den Watergate-Skandal verwickelt und ob seiner gnadenlosen Vollstreckung dessen, was er und seine Genossen für richtig gehalten haben, als Fallbeil Nixons deklariert. Also in seinen Zeiten vor seiner Bekehrung war da wenig Gnade und Erbarmen, sondern er hat seinen hochbrillanten Verstand sehr auch zum Negativen eingesetzt. Aber er kam dann zum Glauben und stellt zu unserem Thema fest, gestorben ist er vor ein paar Jahren, glaube ich, 2012, er stellt zu unserem Thema fest, Kirche im Sinne von Gemeinde, Gemeinschaft der Heiligen, nicht im Sinne von Institution, Kirche, ist keine Randerscheinung des großen kosmischen Kampfes um Herzen und Seelen moderner Männer und Frauen. Vielmehr ist sie das Instrument, das sich Gott für diese Schlacht auserwählt hat. Und wir heute, liebe Geschwister, wir stehen im Endkampf. Muss uns auch klar sein. Um einer Welt in Not, und die Not ist heute groß, Hoffnung und Wahrheit bringen zu können, muss die Kirche wirklich Kirche sein. Wenn Kirche wirklich Kirche ist, werden die Kinder Gottes vom Geist Gottes bewegt, das Werk Gottes tun. Aber eben ganz in diesem Sinne, wie wir es auch letzten Sonntag gesagt haben. Wir reden hier nicht von irgendwelchen abgefallenen Institutionen, die das Etikett Kirche tragen, sondern wir reden von der Gemeinschaft der Heiligen, derer, die wirklich in der persönlichen Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus leben und seinem Wort bedingungslos vertrauen. Eine solche Gemeinde, geistliche Gemeinschaft, ist göttliche Ordnung letztlich schon von der Schöpfung an. Ganz am Anfang lesen wir in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und heute in Zeiten der Corona-Social-Distanzierung leiden viele ganz erheblich darunter, dass sie zum weitgehenden Alleinsein gezwungen sind, das schöpfungs- und menschheitswidrig ist. Ich kriege viele Anrufe in diesen Tagen und ich merke, da verschiebt sich auch was, während seit 2015 weit über 90%, fast 100%, ganz, ganz viel übers E-Mail lief, mehren sich vor allem jetzt seit dem zweiten Lockdown die Zahl der Telefonanrufe. Das heißt, man merkt, die Not dieses Corona-Terrors wird für die Menschen zunehmend so bedrängend, dass es ihnen nicht mehr reicht, relativ anonym ihre Not per E-Mail mitzuteilen, Fragen zu stellen, Zuspruch zu erfahren, sondern dass sie anrufen. Sie brauchen das persönliche Gegenüber und wenn es wenigstens am Telefon ist. Viele haben ja im März, April gemeint, das wird schon alles relativ schnell wieder normal. Irgendwann ab Sommer haben wir es durch und dann ist alles, wie es mal war. Nein, wir werden in eine neue, menschenverachtende Normalität, eine satanische Normalität hineingezwungen. Das Infektionsschutzgesetz, das diese Woche verabschiedet werden soll, wird ein weiterer Schritt sein, wenn es das Bundesverfassungsgericht nicht stoppt, was zu wünschen wäre und sicher auch richtig und notwendig wäre. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, sagt die Bibel. Und diese Feststellung Gottes gilt umfassend für den Menschen. Sie gilt für sein persönliches wie für sein geistliches Leben. Gott hat uns geschaffen als Gemeinschaftswesen. Und das können wir an verschiedenen Dingen erkennen, eben schon an der Schöpfung selbst. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, zu seinem Ebenbild, um mit ihm im Garten Eden Kontakt zu haben. Von Anfang an, das war das Ziel. Und da sehen wir von der Geburt und Kindheit des Menschen an, wie auch in seinem Alter. Der Mensch ist ja biologisch betrachtet, zoologisch ein Nesthocker. Nicht wie die jungen Entchen, kaum dass sie das Ei geknackt haben, springen die schon munter durch die Welt und sind auch auf dem Wasser unterwegs. Nein, der Mensch ist ein Nesthocker, der braucht die Pflege durch andere über viele Jahre hinweg. Und im Alter auch wieder. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum hat Gott das so geordnet, dass der Mensch im Alter wieder wie am Anfang, wie ein Kind, auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Ich denke, Gott macht dem Menschen damit am Beginn und am Ende seines Lebens unmissverständlich klar, du sollst nicht ohne andere sein. Du bist zur Gemeinschaft bestimmt und deshalb schafft Gott auch eine solche Abhängigkeit von der Gemeinschaft. Denn vieles machen wir ja nur, wenn auch eine äußere Notwendigkeit, ein äußerer Druck dazu da ist. Wir sehen das weiter an der Sprache. Der Mensch ist eben nicht nur zu Klopf, Zisch, Knack und Grunzlauten fähig, er kann sprechen. Er kann komplexe Gedanken ausdrücken. Und wir sehen daran, dass der Mensch auf Kommunikation, auf Gespräch, auf Informationsaustausch, auch tiefgründiger Gedanken angelegt ist. Und ihr habt wahrscheinlich schon gehört vom Versuch, den der Stauferfürst Friedrich II. Vor rund fast 1000 Jahren angeordnet hat, 800. Er wollte der Ursprache der Menschheit auf die Spur kommen. Hat die Frage bewegt, wenn ein Kind geboren wird und es hat nichts gehört, keine Mutter, keine Amme, hat mit ihm gesprochen, was wird es dann reden? Er hat selber auf Latein, Griechisch oder Hebräisch getippt. Wir wissen, wenn, dann hätten sie Schwäbisch gesprochen. Und er ließ, um das herauszufinden, im Jahr 1211 7 Säuglinge von Ammen ernähren. Die wurden also sofort von der Mutter weggenommen, Ammen ausgehändigt, und die bekamen die Anweisung, mit den Kindern kein Wort zu reden. Nach 3 Monaten waren alle 7 tot. Obwohl sie materiell, äußerlich aufs Allerbeste versorgt waren, denen hat es ja nichts gefehlt. Aber nach 3 Monaten waren alle 7 tot. Sie konnten ohne die Zuwendung, ohne Sprache, ohne angeredet zu sein, die Stimme eines anderen Menschen zu hören, konnten sie nicht leben. Die einzige Erkenntnis, die Friedrich II. Aus seinen Versuchen ableiten konnte, beschreibt er dann wie folgt, sie vermochten nicht zu leben, ohne das Händepatschen, das fröhliche Gesichterschneiden und die großen Worte ihrer Ammen. Ohne Gemeinschaft, ohne liebevolle Zuwendung kann der Mensch eigentlich nicht leben, und wenn, nur mit allergrößter Not. Überlegen wir uns, was diese Erkenntnis bedeutet im Blick auf die soziale Distanzierung, die im Zug des Corona-Terrors verhängt wurde. Man berichtete vergangene Woche jemand von einem älteren Mann im Altenheim, Familienopa, der sagte seinen Angehörigen nach dem ersten Lockdown: bloß nicht wieder ein Lockdown. Bloß nicht wieder diese Einsamkeit ohne Besuche. Es macht mir nichts aus, wenn ich an Corona sterbe. Aber lasst mich nicht allein sterben. Und ich denke, das ist nicht einer. Das sind unzählige, die so erleben, die so denken, die so fühlen und die man in menschenverachtender Weise trotzdem zum Alleinsein verdammt. Und wie da und dort deutlich wird, hat die Zahl der Suizide aufgrund dieser Umstände drastisch wohl zugenommen. Weil Menschen so nicht leben können und so nicht leben wollen. Der Mensch ist durch und durch auf Gemeinschaft, auf Gespräch, auf Liebe angelegt. Und das gilt in ganz besonderer Weise für uns Christen. Wir sehen in der Bibel ganz zweifelsfrei, Christsein ohne Gemeinschaft gibt es nicht. Wie ich eingangs gesagt habe, in der heutigen Zeit wird das schwierig. Längst haben sich nicht nur die Großkirchen, sondern auch die Freikirchen und freien Gemeinden weithin von Christus und seinem Wort verabschiedet. Wir sind in ganz Deutschland nur noch wenige vereinzelte Gemeinden bekannt, in die man Christen guten Gewissens schicken kann. Es gibt sicher noch ein paar mehr, als mir bekannt sind. Davon gehe ich aus. Aber man muss sie mittlerweile suchen wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Aber in der Tat, da sehen wir diesen schwierigen Spagat, der uns heute und für die Zukunft wahrscheinlich noch mehr auferlegt wird, zwischen dieser Realität unserer Umwelt und der anderen geistlichen Realität, dass eigentlich niemand zu Jesus gehören kann und sagen, das genügt. Der Reformator Calvin hat geschrieben, der Herr schätzt die Gemeinschaft seiner Gemeinde so hoch ein, dass er jeden als Verräter und von der Religion Abgefallenen betrachtet, der sich entgegen der Natur von der christlichen Gemeinschaft zurückzieht, die den wahrhaftigen Dienst des Wortes und der Sakramente bewahrt. Auch hier natürlich nochmal ganz entscheidend, Calvin redet völlig zu Recht in biblischer Notwendigkeit nicht von irgendwelchen Gruppen und Institutionen, die sich Kirche oder Gemeinde nennen, aber es nicht sind. Er redet von solchen Gemeinden, in denen das Wort Gottes, der Dienst am Wort und am Sakrament richtig geschieht, biblisch. Und bezüglich solcher Gemeinden stellt Charles Colson nochmal ergänzend fest, man kann sich nicht als Christ bezeichnen, aber zu keiner Gemeinde gehören zu wollen. Im besten Fall ist das Heuchelei, im schlimmsten Falle Gotteslästerung. Und wenn der Zweck der Gemeinde die Ankündigung und der Hinweis auf das kommende Reich Gottes ist, dann muss christliches Leben in der Gemeinschaft verwurzelt sein. Denn das Reich, auf das es hinweist, ist selbst die höchste Form von Gemeinschaft. Und deshalb betont der Autor Warren Wiersbe zu Recht, dass er in die Kirche gehe, weder um eine Predigt zu hören, noch um der Gemeinschaft willen, obwohl er sich über beides freut, sondern um zu bezeugen, dass Jesus Christus lebt und um ihn anzubeten. Im Gottesdienst geht es also nicht um mich, dass mir der Gottesdienst etwas bringt, es geht um Gott. Und deshalb heißt das Ding ja auch Gottesdienst. Als die mal angefangen haben, das so zu bezeichnen, haben die sich was dabei gedacht. Das ist ein Gottesdienst. Natürlich ist das andere auch schön und wichtig, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, dass wir uns sehen, dass wir miteinander reden, dass wir Gott loben, dass wir auf sein Wort hören, dass wir gestärkt für die neue Woche wieder nach Hause gehen, dass auch wir was davon haben. Aber das ist eigentlich das sekundäre und tertiäre, zweit- und drittrangige. Das erstrangige ist, dass wir hier sind, um Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, ihm zu dienen. Darum geht's hauptsächlich. Und wenn's heute, muss man nochmal dazu sagen, für immer weniger Menschen leider möglich ist, noch eine umfassende Gemeinde, wie wir es erfreulicherweise Gott sei Dank noch haben dürfen, zu finden, dann wird der Weg dahin gehen, dass man wenigstens aber noch eine kleine Hausgemeinschaft hat. Noch ein Paar, wo zwei oder drei versammelt sind, nicht ganz alleine sein muss, sondern mit ein Paar wenigstens immer wieder sich trifft, Gemeinschaft hat, auf Gottes Wort hört, miteinander betet. Dass es um Gott geht, sagt schon das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Heiligen heißt ja für Gott aussondern. Der Sonntag ist für Gott, nicht nur zu unserer Erholung, ist er auch da, aber wieder das Zweite. Das Erste ist für Gott ausgesondert, um Gott die Ehre zu geben. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen, zur öffentlichen Bekundung, Jesus lebt, ihn beten wir an. Und ich habe als Pfarrer deshalb immer von jeher schon seit 35 Jahren die Meinung vertreten, alles, was in der Gemeinde geschieht und letztlich nicht im Gottesdienst mündet, hat letztlich keinen wirklichen Wert. Daran zeigt sich's, ob es nur eine religiöse Privatgeschichte ist, etwas christlich angehaucht, oder ob da wirklich der Geist Gottes ist, der einen Menschen führt und leitet, der wird ihn am Ende irgendwo auch in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft der Heiligen hineinführen. Ob das nun diese oder jene Kirche oder Freikirche ist oder Gemeinde oder ein kleiner Hauskreis oder was auch immer, aber der Geist Gottes führt in die Gemeinschaft der Heiligen. Leider, ich muss es nochmal sagen, haben wir zunehmend Lebenssituationen, in denen das für viele immer schwieriger wird. Zum einen der schon genannte Abfall von Kirchen und Gemeinden, zum anderen sehen wir, wie zentral das Verbot von Gottesdiensten wegen Corona den Nerv des Christseins trifft, wie wir es am Anfang des Jahres im Frühjahr, Karfreitag, Ostern hatten, oder die Erschwerung, wenn Christen nicht mehr oder nur sehr erschwert zusammenkommen dürfen, um gemeinsam ihrem Herrn die Ehre zu geben, ist das ein Angriff auf den lebendigen Gott selber. Das ist ein Angriff auf die Gemeinde, das ist ein Angriff auf den einzelnen Gläubigen, aber es ist vor allem ein Angriff auf den lebendigen Gott selber. So viel zum Thema Gemeinde und Gottesdienst sind eine göttliche Ordnung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wozu brauchen wir Gemeinde? Wir brauchen einander als wertvolle Ergänzung und Bereicherung. Wir sehen da ein paar Pinguine. Links, da ist der Haufen. Und rechts einer, der sagt Danke. Ich komme schon alleine klar. Aber dem fehlt eben die kuschelige Wärme der übrigen, da die Antarktis ist, die trotzdem nicht ganz so in der Antarktis so kuschelig. Aber umso wichtiger, dass wenigstens ein bisschen Wärme und Schutz da ist. Als Christ, dem anderen hängen die Eiszapfen von der Nase, ja. Als Christ kommt einer auf die Dauer eben nicht ohne weiteres klar. Und wenn er das aufgrund äußerer Umstände doch muss, es gibt Lebenssituationen, da bleibt einem nichts anderes übrig, leidet er in der Regel darunter. Wir können den Sinn und die Notwendigkeit der Gemeinschaft, der Ergänzung und Bereicherung sehr schön übrigens auch am Buch der Bibel, und ich meine es jetzt ganz äußerlich, an diesem so einem Gegenstand sehen und veranschaulichen. Jede Seite in der Bibel ist einmalig. Keine einzige von diesen ganzen Seiten kommt zweimal vor, aber keine Seite ist für sich allein das Ganze. Es gibt Christen, die ziehen sich ohne Not von der Gemeinde zurück. Ich sage, es gibt viel Not und viel berechtigte Gründe, sich von allerlei Gemeinden zurückzuziehen. Das ist die eine Seite. Es gibt aber welche, die ziehen sich ohne Not zurück. In der Lehre werden solche Christen, vor allem wenn sie das früh tun, fast unausweichlich zu Sonderlingen. Ich bin solchen Christen in meinem Leben immer wieder begegnet. Sie werden sehr merkwürdige Sonderlinge, denn das rechte Verständnis des Wortes Gottes entsteht, wo wir miteinander auf das Wort Gottes hören, wo wir uns darüber austauschen und uns mit unseren Erkenntnissen gegenseitig ergänzen und korrigieren. Und dazu hat ja Jesus den Heiligen Geist der ganzen Gemeinde gegeben. Nicht nur den Pastoren und den Theologen und den Lehrern, sondern die ganzen Gemeinde. Jeder, der zu Christus gehört, hat den Heiligen Geist, um Gottes Wort zu verstehen. Notwendige Ergänzung ist hier das Stichwort. Im Dienst fehlt die Ergänzung durch die Gaben derer, die sich der Gemeinde entziehen. Die biblischen Bilder vom Leib und vom Hausbau, die wir in der Lesung und im Text 1. Korinther 12 gehört haben, veranschaulichen das sehr gut. Beide Bilder verwendet die Bibel, um zu zeigen, dass es eigentlich wesensmäßig unmöglich ist, dass der Christ für sich alleine bleibt. Ein Stein allein ist noch kein Bauwerk, sondern höchstens moderne Kunst. Und selbst ein Haufen loser Steine ist noch kein Bauwerk, sondern eher Bauschutt. 100 Christen auf einem Haufen sind noch keine Gemeinde. Gemeinde ist dort, wo jeder sich einfügen lässt, vom Baumeister Christus an den Platz, der seiner Begabung und seiner Berufung entspricht. Wenn aber auf dem Dach ein paar Ziegel fehlen oder einige Fenster nicht da sind, dann wird's im Haus schnell ungemütlich, dann pfeift der Wind durch, es regnet rein, etc. Wenn einer oder mehrere ihren Platz in der Gemeinde nicht einnehmen, dann wirkt sich das auf die ganze Gemeinde spürbar negativ aus. Ganz besonders gilt das für den Missionsauftrag. Ein einzelner Christ ist gewissermaßen wie ein einsamer Angler, sehen wir da links. Der steht am Ufer, wirft seine Angel aus und fängt sicher auch da und dort einen Fisch. Aber in einer christlichen Gemeinde und Gemeinschaft sind viele Schnüre zu einem Netz zusammengebunden. Und wenn man die durchs Meer zieht, so ein Netz, dann können wesentlich mehr Fische gefangen werden als mit einer einsamen Angel. Und die Apostelgeschichte bestätigt das, das Leben der Gemeinde war für die anderen Menschen beeindruckend, einerseits sehr interessant, erschreckend, weil sie in der Gemeinde der Heiligkeit Gottes begegnet sind und gemerkt haben, zunächst mal, da passe ich eigentlich gar nicht dazu als Sünder in eine Gemeinschaft der Heiligen, aber gleichzeitig eine Sehnsucht weckend. Eigentlich möchte ich auch dazugehören, angezogen zu werden wie die Motten vom Licht. Wo bibeltreue Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes ist, da erleben wir es bis heute. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Interessant, dass Jesus nicht zum Petrus oder Johannes sagt, du bist das Licht der Welt. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Verheißung gilt der Gemeinschaft. Licht der Welt können wir nur sein, wenn wir durch das Band der Liebe zusammengehalten sind zu einer Gemeinde. Zusammen bilden wir eine ausstrahlungskräftige Gemeinde und Gemeinschaft. Das alles gehört zum Merkmal der Ergänzung in Lehre, Dienst, Missionsauftrag. Die Gemeinschaft bietet außerdem Schutz und Geborgenheit. Da sehen wir wieder an der Bibel, eine Bibel wird hoffentlich viel gelesen, die hier, das sieht man, die ist noch ganz neu, meine alte sieht anders aus, aber dass sie dann auch nach vielen Jahren noch brauchbar ist und alle Seiten vorhanden sind, das liegt daran, dass alle Seiten vom Buchbinder zu einem Buch zusammengebunden sind, unter ein Band außenrum, könnten wir dann auf Christus selber deuten, hält die vielen dünnen Seiten zusammen und schützt sie. Und so braucht jeder auch den Schutz der Gemeinschaft. Und ich denke, liebe Geschwister, wir werden ihn in den vor uns liegenden Zeiten wieder ganz neu und viel mehr brauchen als die meisten von uns in ihrem bisherigen Leben. Als lose Blattsammlung haben wir Christen auf die Dauer wenig Bestand. Schnell sind die losen Blätter geknickt, zerrissen, vom Winde verweht, untergegangen. Und die Feinde der Gemeinde Jesu haben das meist schneller und intensiver begriffen als wir Christen manchmal selbst. Ihre Angriffe, das kann man quer durch die Geschichte der Gemeinde Jesu beobachten, die Angriffe der Gemeinde gegen das Christentum, gegen den christlichen Glauben, gelten immer zuerst der Gemeinschaft, der Möglichkeit des Zusammenkommens. Es fängt an mit der Gemeinschaft im Gottesdienst und im Dritten Reich. Manche wissen das noch, mindestens von Erzählungen, auch wenn wir nicht selber dabei waren, wurden ganz gezielt Parteiveranstaltungen auf den Sonntagmorgen gelegt, um die Menschen vom Gottesdienst abzuhalten. Und ein verfolgter Christ aus Nordkorea berichtete 2006, die Regierung, die nordkoreanische, kennt das Bibelwort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Sehr genau, und sie nimmt das sehr ernst. Jeder, der als Christ entdeckt wird, wird sofort von anderen Christen isoliert. Sie werden des stärkenden Schutzes der Gemeinschaft, auch der gegenseitigen Ermutigung und Stärkung und Tröstung, beraubt. Und heute haben wir das räumlich und symbolisch durch die verordnete soziale Distanzierung, das Abstandsgebot, Maskenpflicht, ist ja eine symbolische Distanz. Die sonstige Erschwerung von Gottesdiensten, christlichen Versammlungen tut das Weitere dazu. Gemeinden werden im Zuge des Corona-Terrors auf vielfältige Weise schwer beschädigt und teilweise wohl ganz zerstört. Ich erhalte seit Wochen seit dem Corona-Geschehen immer wieder und vermehrt Anrufe von Glaubensgeschwistern, die das beobachten und sagen, die Zeit der Gemeinde geht im Wesentlichen zu Ende. Auch durch die Spannungen und Spaltungen im Blick auf die Einschätzung entsteht Streit. Menschen, die nicht die Regierungsmaßnahmen bejubeln, werden aus ihren Gemeinden im Prinzip hinausgedrängt, vielerorts, fast flächendeckend. Ausnahmen gibt's. Schutz und Geborgenheit. Das Wichtigste ist schlussendlich die Ehre Gottes. Kostbare Bibeln, ist auch gut, dass ich deshalb ein neues Exemplar mitgebracht habe, da sieht man es noch besonders schön, haben einen Goldschnitt. Der symbolisiert auch an der Bibel die Herrlichkeit Gottes. Dass man Bibeln mit einem Goldschnitt versehen hat, wie andere wertvolle Bücher auch, hat ja eine symbolische Bedeutung. Ja, ist was Besonderes, was Kostbares. Aber an einem einzelnen Blatt sieht man diesen Goldschnitt eigentlich nicht. Kann man ihn kaum, nur mit Mühe, wenn man ganz genau hinguckt, erkennen. Aber wenn die Seiten fest zusammenliegen im Buch, dann verbreiten sie einen schönen Goldglanz. Und das gilt auch für die Gemeinde. Die Herrlichkeit Gottes wird in besonderem Maße wiedergespiegelt durch die Liebe und die Einheit der Gemeinde, der Geschwister, der Kinder Gottes. Daran, sagt Jesus, soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Dann strahlen wir wie so ein Goldschnitt an der Bibel. Kommen wir zum Schluss noch zum schwierigen, praktischen Thema unsere Erwartungen an die Gemeinde. Gemeinde Jesu ist Gemeinschaft der Heiligen. Das gilt im ganzen Ernst. Gemeinde Jesu ist Gemeinschaft der Heiligen. Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen an die Gemeinde, zu Recht. Entsprechend groß sind unsere Enttäuschungen durch die Gemeinde. Denn wenn man von jemandem besonders viel erwartet, durch den kann man auch besonders schwer enttäuscht werden. Und am schmerzlichsten sind Verletzungen immer durch die, mit denen man am engsten verbunden ist. Einerseits ist die hohe Erwartung an die Gemeinde durchaus gerechtfertigt. Christen sollen, ich würde sagen müssen sich anders verhalten als die Masse der Nichtchristen. Und vieles, was in christlichen Gemeinden läuft, ist schlichtweg eine Schande am zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Und zwar in weit größerem Maß als nur eine Schande vor den Menschen, eine Schande vor Gott und eine Schande für Gott. Denn wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das können wir uns nicht aussuchen. Wir können nicht morgens vor dem Spiegel stehen und uns fragen, bin ich heute Botschafter an Christi Stadt oder nicht? Wir sind's. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir's. Gute oder schlechte, aber wir sind's. Unvermeidbar. Wir vertreten Gott sichtbar auf dieser Erde. Gemeinde, christliche Gemeinschaft ist vor allem da zur Ehre Gottes. Und so sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dabei ist die Gemeinde ständig gefährdet durch die Erwartungshaltungen, die wir mitbringen, die wir an andere haben. Da ist ein ganz wichtiger Unterschied. Habe ich die Erwartungen an die Gemeinde oder habe ich die Erwartungen an die anderen? Wo liegt der Unterschied? Zur Gemeinde gehöre ich selber, zu den anderen nicht. Dass wir Erwartungen an die Gemeinde haben, ist nicht falsch. Aber eben immer so, dass ich sehe, ich selber bin Teil derer, die diese Erwartungen zu erfüllen haben, nicht die anderen. Gerade im Zeitalter des völligen Individualismus erwarten immer mehr, dass auf ihre ganz persönlichen Geschmacksnuancen eingegangen wird. Manche von diesen Erwartungen sind klein, vielleicht ein bisschen charmant wie diese Dame. Da werden die Hostien durchgereicht beim Abendmahl und sie fragt, haben Sie auch welche aus Roggenmehl? Manchmal lächeln wir über solche Erwartungen. Manchmal können aber auch solche Kleinigkeiten tierisch nerven und den Frieden in einer Gemeinschaft nachhaltig stören. Es gilt auch hier das Gleiche wie in Ehen. Meist sind es nicht die großen Dinge, die für Unfrieden sorgen. Meistens sind es kleine Nachlässigkeiten, Schlampereien, Eigenwilligkeiten. Vor allem, wenn man schon 1500 Mal gesagt hat und der andere ändert seinen nachlässigen Stil da und dort immer nicht, dann kann das richtig nerven. Ja? Dann kann das Miteinander belasten, ernsthaft belasten, schlussendlich zerstören. Leider sehen viele nur sich selbst, ihre Bequemlichkeiten, ihre Wünsche und können sehr massiv werden, wenn ihre Vorstellungen nicht berücksichtigt werden. Das könnte sich eher in Amerika abspielen wie hier. Da sitzt die Dame vor dem Pastor und sagt, jetzt komme ich schon 3 Wochen in diese Gemeinde und fühle mich geistlich immer noch unbefriedigt. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Rechtsweg zu beschreiten. In Amerika mag sowas vielleicht nicht mal völlig ausgeschlossen sein, dass man den Rechtsweg beschreiten kann und seine geistliche Bedürfnisbefriedigung einklagen und Schmerzensgeld erstreitet. Bei uns sowas erfreulicherweise noch nicht vorstellbar. Aber ich denke, es bringt trotzdem auch in dieser überspitzten Form das Problem ganz gut zum Ausdruck. Gemeinde Jesu ist aber keine Bedürfnisbefriedigungsanstalt. Sie ist eine Dienstgemeinschaft. Sie ist kein Luxusliner wie der links oben, sondern sie ist wie der rechts unten ein Seenotrettungskreuzer. Gewiss gibt's auch auf einem Seenotrettungskreuzer eine Küche, einen Essraum, Die Mannschaft muss sich stärken und ausruhen können, damit sie in Form bleibt. Deshalb gibt es auch Schlaf- und Erholungsräume. Niemand kann ständig im Dauereinsatz sein. Aber die Erholung ist nicht nur Selbstzweck, das darf sie bis zu einem gewissen Grad auch sein. Erholung hat auch für sich ihren Wert und Gott gönnt uns ja auch ein schönes und fröhliches und zuversichtliches und entspanntes Leben. Aber Erholung hat eben immer auch den Zweck der Vorbereitung für den nächsten Einsatz. Und in der christlichen Gemeinde geht es nicht um Selbstverwirklichung und Befriedigung des Einzelnen, sondern darum, gemeinsam zur Ehre Gottes zu leben. Wer aber vor allem seine Wünsche anmeldet und deren Befriedigung erwartet, ist auf die Dauer eine Gefahr für jede christliche Gemeinschaft. Und wir beten deshalb seit Jahren immer weniger, Herr, bring die Massen in die Gemeinde. Wir beten vielmehr, Herr, bewahr uns vor denen, die Streit und Unfrieden in die Gemeinde bringen. Zum Schluss noch dieses Bildchen. Da ist eine Gruppe an Schneemännern versammelt und die stellen fest, es will hier nicht so recht warm werden. Was will uns dieses Bild sagen? In einer Gemeinschaft ist so viel Wärme und Liebe, wie jeder von uns an Wärme und Liebe in diese Gemeinschaft einbringt. Und solche Schneemänner, die mögen schön anzusehen sein, aber die bringen nicht wahnsinnig viel Wärme mit. Und dann bleibt es auch in einer größeren Ansammlung von Schneemännern empfindlich kalt. Unsere Gemeinde lebt nicht von dem, was wir von anderen erwarten. Sie lebt von dem zunächst einmal, was wir von Jesus erwarten. Das ist ganz wichtig. Als allererstes steht immer unsere Erwartung an Jesus. Wäre eigentlich ein eigenes Thema. Und sie lebt dann von dem, was wir von dem, womit Jesus unser Leben reich gemacht und begabt hat, was wir davon in die Gemeinde einbringen. Wenn wir in die Gemeinde kommen und fragen, was bringt diese Gemeinde mir, dann wird's kalt und immer kälter werden. Dann erwürgen wir die Liebe und die Wärme und die Gemeinschaft mit unseren Erwartungshaltungen. Wenn wir in die Gemeinde kommen und fragen, was kann ich dieser Gemeinde und den Geschwistern Gutes tun, dann wird in dieser Gemeinde warm werden und die Gemeinde wird in Liebe aufblühen. Und gerade in Zeiten von Corona und anderem, was schon über uns hereingebrochen wurde und noch hereingebrochen werden wird, werden wir immer mehr auf diese Einstellung angewiesen sein. Was bin ich bereit mitzubringen? Wir stehen nach meiner momentanen Einschätzung der Lage in der Aufmarschphase zur großen Trübsal. Und natürlich hoffe ich mit vielen, dass der Herr seine Gemeinde entrückt, bevor die Not allzu groß wird. Und dennoch wissen wir nicht, durch wie viel Not wir noch müssen, bis es soweit ist. Wie können wir als Geschwister im Herrn einander in diesen Tagen bis zur Entrückung zur Seite stehen? In Tagen größer werdender Not. Was kann jeder Einzelne und was können wir als Gemeinde tun? Das sind Fragen, die mich seit Jahren immer stärker bewegen und sie sollten uns alle bewegen. Und um dann in echter geschwisterlicher Liebe als Gemeinschaft der Heiligen, wie in einer Familie füreinander da zu sein, dazu schenke uns der Herr Weisheit und Kraft durch seinen Heiligen Geist. Amen.